Hallo David.
Hallo Robert.
Weißt du, wer wieder zurück ist?
Nein.
Roaring Kitty.
Roaring Kitty, den Namen habe ich schon mal gehört. Was war denn das nochmal?
Dump Money.
Ah ja, der macht wieder Zeug auf Reddit oder wie?
Der schickt jetzt seit ungefähr 2 Tagen alle paar Viertelstunde oder so neue Memes raus, wie zum Beispiel Thanos, wenn er sagt, okay, dann mache ich es eben selbst. Und seitdem gehen die alten Meme-Aktien richtig ab. Also GameStop hat in den letzten Tagen fast 300% gemacht, AMC streckenweise 400%. Also jetzt ist wieder die Zeit für den Short Squeeze, um mal anzuhängen, mal gucken, auf was er sich einschießt. Es geht richtig viel in der Börsenwelt gerade rum. Welche Aktien wird man sich wieder gegen Hedgefonds und Co., die versuchen zu shorten, dagegen zu stellen? Und ich muss sagen, ich habe auch ein klein bisschen Budget reserviert, um diesmal auch den Spaß mitzumachen.
Ja, okay, gut.
Ja.
Wir haben die letzten Tage echt zu schwitzen gehabt, weil wir sind gerade in so einem krassen Loch. Wir haben so ein paar Sachen bereits abgearbeitet und was richtig Cooles Neues startet nicht. Nächste Woche geht es erst los mit Furiosa. Ich glaube, der ist nächste Woche dran, ne? Startet der da?
Ja, ich denke schon, aber das überprüfe ich für dich natürlich nochmal.
Oder war das noch eine Woche später? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir Probleme, aber wir haben schon so ein bisschen Mad Max heute für euch. Mad Max Flair, denn wir reden über einen Fanfilm. Das haben wir noch gar nicht gemacht und deswegen wollen wir auch das Thema Fanfilme mal größer machen. Ich habe gleich am Anfang ein Mini-Trivia für dich.
Ja.
Hast du ungefähr so leicht im Blick, wann wohl der erste Fanfilm rausgekommen ist?
Der erste Fanfilm. Das heißt, es gab quasi einen Film und da haben dann Amateurfilmmacher gesagt, wir machen unser eigenen zu dem Thema.
Genau.
Naja gut, da müssen wir ja detektivisch, wie ich bin,
ja, zurückgehen. Du weißt die Zahl schon, ich kenne die schon.
Wir müssen zurückgehen auf die ersten großen Figuren. Das heißt, es müsste was mit Dracula oder Sherlock Holmes sein, weil das mit die ersten in der Filmgeschichte sind. Aber jetzt, also ich meine, das ist jetzt kein Fanfilm, wenn man versucht hat, so den Lumières was nachzumachen. Nee, nee. Ich sag, es war ein Dracula-Fanfilm von... Obwohl, nee, Dracula ist ja auch erst schon relativ spät. Ich sag, der erste Fanfilm ist gar nicht so am Anfang der Filmgeschichte, sondern der ist in den 30ern erst zu finden, 1937.
Knapp. Es war 1926.
Oh, komm.
Ja, ein bisschen vor Dracula. Es ist nämlich ein Fanfilm zu Die kleinen Strolche gewesen.
Oha.
Kennst du das noch? Das ist so, ne, kleine Jungs machen sträuchige Sachen. Das hieß in den USA Our Gang und 1926 haben sich da ein paar Filmstudenten, ich weiß gar nicht, ob man schon studieren konnte, auf jeden Fall so Filmemacher, die sich so selbst so genannt haben, haben ihre eigenen kleinen Strolche-Filme gemacht und ab da ging das so langsam los. Mit Dracula liegst du gar nicht so verkehrt, denn Andy Warhol, ich glaube, das habe ich hier im Podcast mal erwähnt, hat mal einen eigenen Film gemacht namens Batman Dracula. Hat nichts mit Batman zu tun, sondern Fledermausmann, also Bat wie Fledermaus. Und das ist aber ein verschollener Film, den es heute, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr irgendwo. In irgendeinem Museum ist der vielleicht noch zu finden. Aber Dracula war jetzt gar nicht so weit dran vorbei, aber es ging dann erst später so richtig los mit den Fanfilmen. Das besprechen wir aber nachher. Aber ihr wisst jetzt, Die kleinen Strolche war der erste.
Du hast auch schon so eine Line gedroppt, die unbedingt in den Titel der Folge muss. Strolchige Sachen.
Strolchige Sachen.
Ja, ja, strolchige Sachen. Das ist unser kleiner entspannter Einstieg heute mal. Und bevor wir euch begrüßen, seid noch mal gewarnt beziehungsweise erinnert. Leute, ihr könnt immer noch abstimmen beim Deutschen Podcastpreis. Und zwar bis zum 20. Mai, 23.59 Uhr, könnt ihr Stimmen abgeben. Ihr könnt, glaube ich, sogar insgesamt 5-mal für uns abstimmen. Also geht auf die Seite, sucht unter Unterhaltung nach 2 wie Pech und Schwafel und dann drückt euch die Finger wund. Jeden Tag einmal für uns.
Wenn ihr das nächste Mal ins Fußballstadion geht, auch du, Robert, bist da gefragt, du machst das ja regelmäßig.
Ja, Union steht kurz vorm Abstieg, das ist eine sehr, sehr gefährliche Zeit gerade.
Ah, naja, okay, das ist dann keine gute Stimmung, um alle Leute im Stadion zu aktivieren, weil das hätte ich jetzt von dir erwartet, als jemand, der diesen Podcast macht und liebt, dass du jedem auf die Schulter klopfst und sagst, der Deutsche Podcastpreis. Mach das mal, wir wollen diesen Preis, beziehungsweise wenn wir ihn nicht bekommen, ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir trotzdem
dann
weiter.
Dann machen wir eine Trauerpause eine Woche vielleicht.
Oder das, ja. Wir machen jetzt aber erstmal ohne Preis, machen wir weiter mit herzlich willkommen.
Wie zwei. Wie Pech und Schwafel. Was habe ich denn gesagt? David, ich habe dein Love Lies Bleeding jetzt mal geschaut.
Ja.
Habe ich gemacht.
Und?
Rau.
Rau. Was rau?
Roh. Gewalttätig.
Ja.
Erotisch. Ekstatisch. Blutig.
Du mochtest ihn?
Gut.
Ja,
ja, gut. Also ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich gutes Ding. Übrigens, wir waren jetzt als Service, ich habe es mit David nicht besprochen, ich habe es beschlossen, weil er kann ja auch mal was beschließen, am Ende der Folge immer noch mal zusammenfassen, weil das kam sehr gut an, letzte Folge. Jetzt mal heute nur so 2, 3 Sachen besprechen, ist nicht so wild, aber öfter sind es ja auch mal 5, 6, 7 Sachen, wo ihr die Sachen ab wann sehen könnt. Da haben sich viele bedankt, weil sie sonst immer Liste mitschreiben müssen. Und dann versucht man am Ende mal dran zu denken, dass sie noch mal einen kleinen Überblick bekommt. Love Lies Bleeding ist jetzt so ein Beispiel, da müsst ihr noch ziemlich lange warten. Hat auf Sundance Premiere gefeiert und David hat ihn auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Der kommt erst am 18. Juli, also mit einem L wie Ludwig raus. Noch 2 Monate warten bis dahin. Und du hast das ja schon alles so ein bisschen angerissen. Eine Managerin in einem Fitnessstudio, was recht runtergekommen ist. 1989, gutes 80er-Jahres-Setting, trifft auf eine obdachlose Bodybuilderin auf der Durchreise nach Las Vegas und das in New Mexico, glaube ich. Ein ziemlich abgefahrener Ritt, den Rose Glass uns da mitbringt, weil der Film, wie ich schon gesagt habe, für mich ist rau das erste Wort, was mir einfällt. Wir sehen Kristen Stewart zum Beispiel als Managerin, die als erst einmal in dem Klo, was verstopft ist und wie man ihr schon anmerkt, passiert das gefühlt alle paar Tage, drin rumwühlt, um die Fäkalien da rauszukriegen, damit man es wieder benutzen kann. Und allein schon diese, in Anführungszeichen, Ästhetik von dem Reinigen einer Toilette wird sich so durch den Film ziehen, wenn man auch blutige Schauplätze wieder reinigen muss, ganz akribisch. Und dieser Film ist eine richtig starke Brücke zwischen einer Liebesgeschichte, die auch körperlich sehr rau ist, zwischen der Ästhetik von Muskeln, die halbmäßig zu explodieren drohen, einem Gespann von 2 Frauen, die Gefahren entkommen müssen, aber sich die auch selbst aufbürden und irgendwo zwischen Thelma und Louise und Natural Born Killers sich wiederfindet. Eher cineastisch, Kristen Stewart wieder richtig stark und auch so stark, dass kein anderer von dem durchaus namhaften Cast an sie rankommt. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange die als eine galt, die mit ihrer Mimik nichts auf die Reihe kriegt zu Twilight, Zeiten, die ist einfach so, so gut. Und der Film ist sicherlich nicht für jeder Mann und jede Frau was, aber macht einen ganz weiten Spagat und hält die Kamera voll drauf, wenn's Schmackes gibt. Nur am Ende, muss ich sagen, gerät er mir aus den Fugen. Ich finde, die ganze Zeit testet er so seine Grenzen aus. Wie weit kann ich gehen? Trifft immer wieder richtige Entscheidungen. Ganz am Ende wird's mir dann doch zu weird und zu drüber und zu, im wahrsten Sinne des Wortes, groß. Wenn du verstehst, was ich meine.
Mit groß meinst du das, ja?
Groß, mhm. Ja.
Oh, das habe ich geliebt. Das war tatsächlich für mich eines der Highlights. Das ganze Ende, auch die allerletzte Szene, finde ich ganz großartig, weil der Film so eine, ne, obwohl es ein sehr ernster Film eigentlich ist, bleibt er schräg und wird dann auch immer schräger. Und dadurch wird das so ein bisschen aufgebrochen, diese bittere Stimmung. Und das, finde ich, ist immer sehr hilfreich als Zuschauer, wenn diese ganz üblen Filme sich so ein bisschen Freiheit nehmen und ein bisschen lockerer bleiben.
Ja, wie gesagt, für mich ist es dann doch echt ein Ticken zu viel gewesen, weil dieser Drive, den er die ganze Zeit mitnimmt über, und da muss man mal sagen, der guckt sich auch in 104 Minuten super kurz weg, der macht so viel richtig und ich sage auch nicht, dass es am Ende falsch ist, an dem Punkt, wo ich bin ja auch nicht ausgestiegen, aber mir das zu viel wurde, tritt einfach, glaube ich, sehr viel auch eine Geschmackssache dann auf. Und ich wette, du hast den Film schön am Abend gesehen, ich habe ihn morgens um 10 gesehen und allein das kann einen krassen Unterschied bei diesem Film machen. Aber für alle, die auf jeden Fall es origineller und ein bisschen abgefahren mögen, merkt euch Love Lies Bleeding vor. Das wird sicherlich ein recht kleiner Start sein. Mitte Juli, direkt nach der Fußball-EM. Ich glaube, da müsste irgendwo Finale sein. Ab ins Kino. Merkt euch den. Der kann was.
Du hast noch If geguckt, ne?
Ich habe noch If geguckt.
Ich möchte dazu vielleicht kurz vorher sagen, ja. Ich bin extra nicht mit ins Kino gekommen. Wir waren sogar auf dem Weg zum Kino und kurz vorher habe ich mich entschieden, dass ich eigentlich meine Zeit nicht verschwenden möchte, weil ich den Trailer gesehen hatte schon und dachte, das ist so gar nicht meins.
Warum?
Und das kann ich dir nicht mal beschreiben. Das ist so die unheilige Kombination aus Ryan Reynolds Kinderfilm mit so Tralala-Figürchen. John Krasinski hat er ja auch schon angekündigt, er will so einen Film für seine Kinder machen. Und dann habe ich den ersten Trailer gesehen, bei dem du damals mir geschrieben hast, oh, den finde ich voll putzig. Und ich dachte, Kitsch, Kotz. Und deswegen habe ich mir den nicht angeguckt. Das ist wirklich nicht meins.
Ich mag unheilige Kombinationen, auch sehr schön. Jetzt haben wir den Titel, unheilige Kombinationen und sträuchige Sachen, David.
Ja.
Vielleicht. Also, If Ich habe mich darauf gefreut. Ich bin bei Ryan Reynolds bei weitem nicht abgefuckt. Also nicht so wie du. Ich glaube, du bist regelrecht genervt, wenn du den siehst, oder? Also das ist gar keiner.
Ich kann nicht mehr. Also ich kann wirklich gar nicht mehr. Also, nee.
Okay, er nimmt sich tatsächlich ein bisschen zurück in dem Film, wobei es hier, glaube ich, ganz gut gewesen wäre, wenn er dem Film den Stempel aufdrückt. Worum geht's denn If? If steht jetzt nicht für Ob oder Falt, sondern für imaginäre Freunde bzw. imaginary friends. Es geht um ein junges Mädchen oder Teenagerin fast, Bea. Und die hat eine ziemlich schlechte Zeit. Und da fängt der Film eigentlich auch relativ ernst an, weil er hat ihre Mutter verloren. Die ist gestorben und ihr Vater, gespielt von John Krasinski, bei dem steht eine etwas umfangreichere Operation an. Und das ist natürlich auch so retraumatisierend und sie macht sich Sorgen und sie hat Angst. Und in dieser schweren Zeit fängt sie auf einmal an, diese besonderen Wesen zu sehen, die im Grunde eingebildete Freunde sind von anderen Menschen. Und das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, dass man als Kind diese Freunde hat oder wenn man selbst Eltern ist, Kinder sieht, die mit eingebildeten Freunden unterwegs sind und reden, dass wenn man erwachsen wird, dann verlassen die einen, ja, oder beziehungsweise man erinnert sich nicht. Und Bea trifft genau die, zum Beispiel so einen putzigen blauen Riesen, der heißt Blue, und ein Einhorn, das Aini heißt, das ist dann mein Humor, ehrlicherweise, wenn man das Einhorn Aini nennt, oder auch einen detektivischen Superhund, der völlig überdreht ist. Und auch einen Typen namens Cal. Das ist dann Ryan Reynolds, der versucht, in dieser neuen chaotischen Welt irgendwie Struktur reinzubringen und Bea an die Hand zu nehmen, weil die versuchen dann, ein Zuhause zu finden für diese Ifs, die durchaus böse werden können, wenn die so ganz für immer in Vergessenheit geraten. Was passiert? 104 Minuten ist, der Film sieht wirklich gut aus. Diese Ifs sehen aus, als hätte Pixar einen Live-Action-Film gemacht. Die sind auch echt kreativ von dem Look, dass ich bei den Effekten dachte, oh, richtig schön. Es sind dann so auch zwei Kernsettings. Einmal so ein verwunschenes Haus, in dem die Ifs leben und da schlagen wir den Bogen unter dem Wonder Wheel, also dieses Rad, was wirklich so heißt, da haben wir letzte Woche drüber geredet, in Coney Island, so ganz verlassen. Und einmal das Dachgeschoss von dem Haus der Großmutter, in dem Bea lebt. Und deswegen fühlt sich das an diesen beiden Sets so märchenhaft und so abgetrennt von der Umwelt an. Und deswegen fühlt sich das echt so nach so einer märchenhaften Familiengeschichte an. Aber der Film kommt zwei Drittel lang nicht aus dem Pott. Es passiert gefühlt nichts außer dieses Grundszenario, was du in jedem Trailer gesehen hast und man erkundet diese Welt. Und ich habe mich wirklich lange gefragt, was will der Film mir denn jetzt erzählen und wo will er hin? Und der hat eigentlich überhaupt keine richtige Geschichte oder einen Bogen oder eine Aufgabe, außer diese Idee, diese Ifs, die brauchen irgendwie Menschen und müssen und wollen gesehen werden. Und zum Finale hin wird er dann sehr manipulativ, aber dadurch bei mir funktionierte es sehr herzlich, sehr menschlich. Aber das funktioniert allein deswegen, weil es schön ist zu sehen, wie erwachsene Menschen in all ihrem Druck und all ihrem Stress vielleicht das alles mal abfallen lassen können und sich wieder geborgen und wie Kinder fühlen. Das ist aber eine Message oder eine Idee, dafür brauche ich den Vorbau nicht. Und deswegen ist If leider in den ersten 60 Minuten immer wieder langweilig und auch nicht witzig. Die besten Stellen oder die lustigsten, weil der ist eher süß und niedlich. Wirklich witzig ist er vielleicht noch für die Kleinen, aber ansonsten hat er vieles davon schon im Trailer gezeigt und rettet sich übers Gröbste durch das Finale, sodass ich ihn noch okay finde. Und ich habe mir wirklich mehr erhofft und du hättest, glaube ich, gar keine Freude daran gehabt.
Ja, das klingt tatsächlich so. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass der Film sich aus so ganz vielen Szenen speist, wo dann einer von diesen lustigen Figürchen passiert, irgendwas Witziges macht und dann kommt die nächste Szene. So eine wilde Aneinanderreihung von Momenten, die dann zu nichts führen. Also auch, was du so gesagt hast, dass man das Gefühl hat, so die erste Stunde fehlt so ein bisschen an Fokus und Struktur, lässt genau das erahnen.
Ja, du hast zum Beispiel eine Szene, da entdecken sie dieses Haus oder Bea sieht dieses Haus, in dem diese Ifs leben und Cal, also Ryan Reynolds, erklärt ihr davon und führt sie zu jemandem, der dieses Haus mal gegründet hat und der erklärt ihr, du kannst das auch verändern mit deiner Vorstellungskraft. Und dann kommt dann so eine Gefühl, vierminütige Sequenz, wie in jedem Raum sich die Wände und der Boden in Fliesen und alles ändert. Und dann hast du so eine gefühlt eben vierminütige Sequenz, die es auch in 30 Sekunden getan hätte, die mir quasi zeigen soll, wie wunderbar und wandelbar diese Welt ist. Und da greift der Film einfach zu sehr nach diesem Verlangen, was märchenhaft Schönes zu sein, findet aber nicht genug kreative Ansätze, wie ich finde. Und flüchtet sich dann immer in so einen Humor, dass zum Beispiel so ein unsichtbarer If immer irgendwo rumliegt und Ryan Reynolds im Film drei oder viermal darüber stolpert. Und ich denke mir so, ist ein bisschen viel. Einmal, zweimal okay, aber er zieht sich dadurch einfach und kommt dann überhaupt erst auf die 104 Minuten. Ist da deutlich zu lang. Ist nett, aber leider nicht mehr. Und ich habe den jetzt vor anderthalb Wochen gesehen, viel gemerkt habe ich mir ehrlicherweise auch nicht von dem Film.
Ja, das klingt nicht gut und es klingt vor allen Dingen so, als hätte ich alles richtig gemacht.
Ich habe mir gerade ein neues Format für dich ausgedacht.
Just Not Watch.
Ja, Just Not Watched, warum du was nicht gesehen hast. Das ist doch, ey, ohne Scheiß, das ist nicht schlecht.
Ja, das Ding ist ja, ich will eigentlich, wenn ich über Filme spreche, dann möchte ich versuchen, sie zu sezieren. Aber was ich nicht machen möchte, ist so eine miesepetrige Stimmung zum Thema Film zu erwecken. So, weil es gibt nicht viele Filme, wo ich sage, so, das muss nicht sein. In der Regel sind das ja Liebeskomödien oder sowas. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Kanal.
Ja, verstehe ich. Weißt du noch, im Tonstudio, als wir darauf angesprochen wurden, wir sollten unbedingt was zu Maxton Hall machen?
Maxton Hall, ja.
Da ging es um Bridgerton und Maxton Hall. Und du hast gesagt, das können wir doch, also das hast Spaß gesagt, machen. Aber ich wollte dich nur mal erinnern, die Serie ist jetzt raus auf Amazon Prime Video. Auf Platz 1 und ist quasi eine deutsche Adelsgeschichte nach Buchvorlage, die in England im Internat spielt.
Ja, ich habe die Review deiner Frau dazu gelesen. Die meinte, sie hat die erste Folge geguckt und will nicht mehr weitergucken. Und das sagt mir alles, was ich wissen muss über diese Serie.
Okay, ich dachte, ich kann dich reinreiten.
Nein, nein, nein. Aber lass mich doch eine kurz vorstellen. Ja. Da gucke ich die nächsten Tage ein bisschen mehr. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber ich will euch schon mal sagen, dass auf Apple TV Plus, ich weiß, hat nicht jeder, aber vielleicht wäre es mal ein Grund, sich das zu holen. Man muss wirklich sagen, Apple TV haut da ein paar Banger raus. Mit Severance gibt's eine wirklich Knallerserie. Ich mochte auch diese For All Mankind, diese Astronautenserie ganz gern, zumindest in der ersten Staffel. Also da kommt immer mal wieder Zeug, wo du denkst, so krass. Also die haben wirklich einen guten Track Record.
Ganz kurz, bevor du anfängst, will ich noch sagen, du hast ja auch von John Sugar geredet, auch in den Filmen muss man sagen. Sie haben Napoleon, sie haben Killers of the Flower Moon, sie haben Argyle und der neue Brad Pitt Film wird auch da sein. Und ihr könnt es immer, glaube ich, für 7 Tage kostenlos testen. Also wenn ihr jetzt David hier reden hört und sagt, oh, das gucke ich mir an, könnt ihr 7 Tage gratis testen und dann immer noch entscheiden, ob es euers ist oder nicht.
Ja, dieses Mal habe ich für euch eine Serie. Ich bin der Ansicht, für die lohnt es sich, zumindest was ich jetzt nach den ersten beiden Folgen gesehen habe. Für mich werden heute die anderen Folgen dann freigeschaltet, weil ich tatsächlich Apple angeschrieben habe und meinte, ey, ich kann das nicht erwarten, die anderen Folgen zu gucken. Ich setze mich doch jetzt hier nicht hin und warte jeden Mittwoch, weil die werden jetzt wieder stückchenweise veröffentlicht. Und das ist bei solchen Serien, die so fies mit ihren Cliffhangern arbeiten, einfach unfair.
Wie heißt sie denn?
Dark Matter heißt
Dark
sie.
Das ist
eine Serie mit Joel Edgerton, den ich als Schauspieler sowieso sehr mag, und Jennifer Connelly. Die ist auch mal wieder zu sehen. Nach vorletztes Jahr war sie, glaube ich, in Top Gun Maverick. Aber hier hat sie mal wieder ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur Tom Cruise anzuschmachten. Es geht um einen Mann, der ist Professor an einer Uni und redet über Quantenmechanik. Und ist verheiratet, hat eine sehr ruhige Ehe, hat einen Sohn. Und eines Tages wird er auf der Straße überfallen von einem vermummten Mann. Und dieser vermummte Mann nimmt ihm seinen Ehering weg und sagt dann, ey, was jetzt kommt, das wird dich erstmal erschrecken, aber versuch dich mal drauf einzulassen. Und als er sein Bewusstsein zurückerlangt, wacht er auf in einer Welt, die ist genauso wie seine, aber er ist nicht mehr verheiratet. Jennifer Connelly, die seine Frau spielt, ist eine erfolgreiche Malerin, die in Auktionen zum Teil ihre Bilder verkauft und in großen Galerien vorstellt. Sie ist ein regelrechter Kunststar. Und das ist insofern interessant, weil seine Frau, die er kannte, die wollte das mal werden, hat sich aber, als sie schwanger geworden ist, dagegen entschieden. Und es stellt sich für ihn relativ schnell heraus, das scheint irgendwie ein paralleles Leben zu sein, das er nie gelebt hat. Und die Serie macht relativ schnell klar, schon, ich glaube, am Ende der ersten Folge oder am Anfang zumindest der zweiten Folge, wer die Person ist, die ihn niedergeschlagen hat. Denn diese Person lebt jetzt sein Leben. Das ist er nämlich auch. Er hat quasi mit sich selbst die Rollen getauscht und Joel Edgerton aus der anderen Welt zeckt sich jetzt quasi in diese Ehe rein, die er offenbar nicht hatte. Das sind so alles Themen und Fragen, die sich stellen. Und ich kann ja sagen, so gerade, also die zweite Folge endet mit einem Cliffhanger, wo ich dachte, boah. Und dann gab es danach so einen Trailer für die Serie, der nochmal Aufschluss darüber gibt, was dann da noch zu kommen scheint. Und ich habe mich mal belesen, es gibt da wohl eine Buchvorlage und ganz viele sagen, boah, also wenn sie sich so nah wie jetzt in den ersten beiden Folgen, das soll wohl eine sehr, sehr originalgetreue Verfilmung sein. Ich glaube sogar, der Autor des Buches ist mit involviert. Dann wird das wohl nochmal richtig krass gegen Ende der Staffel. Und das scheint dieser Trailer auch klar zu machen. Also es geht ein bisschen so wie bei Constellation, was auch auf Apple TV Plus lief, mit Noomi Rapace Das war ja eher so eine Serie auf der ISS. Geht's auch um, ja, wieder so Multiversen und Quantenphysik und Theorien der Quantenphysik. Und was ich hier sehr mag an der Serie ist, dass es nicht einfach nur diese Themen aufstellt und sagt, so hier, das ist jetzt hier unsere Prämisse und damit arbeiten wir jetzt mit ein paar Schockmomenten, ein paar Schlagbildern, sondern sehr schön ist, dass die Serie quasi mit so diesen Fragen spielt. So, was wäre denn, wenn wir uns an bestimmten Momenten unseres Lebens anders entschieden haben? Weil Joel Edgerton und Jennifer Connelly das richtig gut spielen und richtig auch gut diese Zerrissenheiten dann rüberbringen. Und das alles nur, wie gesagt, in den ersten beiden Folgen. Ich kann nicht sagen, ob es so viel besser wird. Das sage ich euch nächste Woche vielleicht nochmal in einem schnellen Update. Dann habe ich, glaube ich, alle Folgen geguckt. Aber ich muss sagen, ist für mich der nächste Banger dieses Jahr. Da sind ja jetzt schon ein paar erschienen. Was hatte ich neulich gesagt, was ich so richtig toll fand? Ich habe es vergessen. Eine Serie, die ich sehr stark fand. Aber auf jeden Fall, ey, Apple TV.
War das das Anthony Mackie-Ding, dieses dystopische?
Nee, das war Twisted Metal. Die fand ich jetzt ja nicht so gut. Wir hatten über irgendeine Serie gesprochen dieses Jahr, die ich großartig fand. Aber
du meinst jetzt bei Apple oder generell? Also
generell.
Zuletzt fandest du Baby Reindeer richtig gut.
Stimmt, die mochte ich sehr, aber die hier finde ich jetzt schon besser. Also ich bin sehr
okay, angetan. Dann werde ich heute wohl reinschauen, würde ich mal sagen. Dark Matter, Joel Edgerton ist immer super. Hier kurz für euch, wenn diese Folge hier raus ist, könnt ihr bereits 3 Folgen anschauen und es wird insgesamt 9 Folgen geben. Das Finale ist am 26. Juni dann zu sehen. So, ich mache jetzt hier den Service-Part mit rein. Hast du noch was mitgebracht, was Filme, Serien angeht? Nee, dieses Mal sind wir zart beseitet, oder?
Mir fällt gerade ein, Shogun war das, was ich meinte.
Ah, ja,
Shogun. Ja. Shogun war ja auch so ein Banger.
Er kommt Fortsetzung wahrscheinlich, ne? Alle haben ja gesagt, Miniserie ist abgeschlossen. Ja, aber der Toranaga-Darsteller hat einen Vertrag für die 2. Staffel unterschrieben.
Ich höre bei sowas nicht mehr hin. Die einzige News, auf die ich warte, ist, ob Rebel Moon 3 angekündigt wird.
So.
Beziehungsweise 3 und 4. Ich war neulich bei Nerd und Kultur im Podcast.
Ich habe gesehen, du bist Podcast-Fremdgänger. Du bist bei Nerd und Kultur, dann warst du bei Klängern.
Exakt.
Meine Frau hat es erspäht in deinen Insta-Stories. Die sind ja spärlich und dementsprechend fällt es natürlich auch auf.
Also wenn ich eine Instagram-Story mache, gibt es ja 2 Optionen. Entweder es ist Donnerstag und ich reposte deinen Podcast-Post.
Oder du wirst bezahlt dafür.
Oder es ist Werbung.
Sehr gut. Ja. Sehr gut.
Nee, ich habe tatsächlich nichts weiter gesehen, außer eine Sache, die mir geschickt wurde. Ich glaube, wir wurden schon mal an anderer Stelle darauf hingewiesen und letzten Monat gab es auch ein Screening hier in Berlin davon, nämlich ein Fanfilm.
Du wolltest doch was sagen, dass du beim Podcast warst bei Nerd und Kultur.
Achso, ja, stimmt. Ich wollte sagen, dass wir da darüber gesprochen haben, auch unter anderem über Rebel Moon kam kurz zur Sprache und da hatte mir Sebastian erzählt, dass Zack Snyder wohl plant, 6 Filme zu machen.
Das habe ich dir doch schon hier im Podcast gesagt. Ja? Nee, das habe ich dir in der Gruppe geschrieben. Es gibt einen Screenshot. Ja, ja. Er hat für 6 Filme alles am Start.
Ja, ja, aber ich dachte eigentlich, also was er mir erzählt hat, das ist mir dann erst bewusst geworden. Das soll wohl eine Trilogie werden, aber diese Trilogie wären 6 Filme. Und das ist mir nicht bewusst gewesen.
Vielleicht sind es 3 Filme und 3 Snyder Cuts.
Nee, nee, er wird wohl alle 3 Filme wie den jetzigen 2 teilen, was einfach hirnrissig as fuck ist. Aber wie gesagt, es wird diesen Film niemals geben.
Ich werde schon mal diesen Text vorschreiben, den du in deinem Short dann sagen musst.
Es wird den Film nicht geben.
Ich schreibe ihn mal vor. Er wird dir nicht schlecht. Der wird dir nicht schlecht.
Schreib ihn mal vor.
Okay.
Gut, dann nehme ich jetzt meine Anmoderation zurück und sage, hier, wir wollten über einen Fanfilm sprechen.
David sprach gerade von einem Film und eigentlich schon über längere Zeit hat uns nämlich ein Herr, also die bin ja auch schon länger dir geschrieben, ne? Und zwar, ich will gerade gucken, Erik van Schoor, der selbst den Film gemacht hat, aber nicht nur er alleine, sondern auch noch mit, ich glaube, jemand anders die Regie und hat damals auch immer gesagt, ey, ich habe hier einen Film, der ist 100% Indie, aber 100% Blockbuster. Das Budget von Furiosa beträgt im Vergleich 0,04%. Das Budapester Symphonieorchester hat den Soundtrack eingespielt und hat auch Special Effects Firmen mit an Bord, die unter anderem an Avatar oder Toy Story gearbeitet haben. Sie hat immer wirklich gut Werbung für diesen Film gemacht. Der heißt nämlich Hope and Glory, a Mad Max Fanfilm. Und den könnt ihr seit 10 Tagen auf YouTube anschauen. Mhm. Bei Brightstone Pictures. So heißt der Kanal. Im Zuge von Furiosa, der nächste Woche startet, dachten wir, reden wir doch mal darüber und auch Fanfilme. Der geht knapp 43 Minuten.
Na, eher so 40. Der Rest
es zählt dazu. Ich muss sagen, nachdem ich mich erstmal so ein bisschen reingeguckt habe in so der Look, der ein bisschen einfacher ist und die Optiken und so, weil es natürlich super wenig Budget ist, gab es immer wieder Momente, wo ich dachte, da steckt schon echt viel Fanliebe drin. Wie ging's dir denn?
Also normalerweise bei Fanfilmen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil es gibt die, die was zu erzählen haben oder die einen speziellen Kniff haben. Wir werden gleich bestimmt noch auf sowas wie Darth Maul Apprentice sprechen kommen. Da ist ja der große Draw, dass sie diese Kampfchoreografien so krass gemacht haben, dass diese Lichtschwertkämpfe tatsächlich sich messen lassen könnten mit den Originalfilmen, muss man, oder mit den Star Wars Filmen, wie man sie auch heute sieht. Also richtig toll gemacht. In der Regel haben das Fanfilme aber eher nicht so, selbst die besser produzierten. Und hier war ich aber von Anfang an erstaunt, wie gut der Look ist, also wie nah der an Fury Road kommt. Sie orientieren sich da stark an Fury Road, wobei Max im Film eher so aussieht wie der Road Warrior aus Mad Max, der Vollstrecker, oder er erinnerte mich sehr stark an den Mad Max aus dem Videospiel von, ich war 2015, 16 so in dem Dreh. Also es ist eher kein Tom Hardy Lookalike, sondern eher ein Mel Gibson Lookalike.
In den Kommentaren wird auch diese Brücke zu dem Spiel gezogen tatsächlich, muss da sehr gut dran sein.
Ja. Das Spiel ist auch tatsächlich echt ein gutes. Also es ist nicht perfekt, aber das macht auch einige Sachen gut. Und das Ding hier basiert ja auf einer Graphic Novel, die George Miller mal zusammen mit seinen Co-Autoren geschrieben und gezeichnet hat. Ich meine, die hatten ja eh endlos viel Material. Ich habe jetzt heute ein Video, also das habt ihr dann wahrscheinlich gestern schon gesehen, zu Fury Road nochmal gemacht, weil ich einfach zum Start von Furiosa nochmal drauf zu sprechen kommen wollte. Aber auch, weil ich Hope and Glory gesehen habe und dachte, oh, ich habe jetzt Bock, Fury Road nochmal zu gucken. Und das ist eigentlich was, das ist ja die perfekte Amalgamisierung, sagt man das so, von was der Fanfilm eigentlich auch erreichen möchte und was die Studios auch erreichen möchten, die ja mittlerweile immer häufiger sagen, es ist okay für uns, dass ihr diese Filme, diese Non-Profit-Projects macht, weil es im Optimalfall die Leute dazu bringt, wieder mehr Bock auf Mad Max zu haben. Das ist ein tolles Achievement, was der Film sehr gut hinbekommt, eben durch einen schönen Look und echt ein paar Effekte. Er fährt so ein paar Mal so durch die Einöde, da sieht das richtig gut aus. An anderen Stellen, es gibt dann so einen Shot bei Nacht, da siehst du sehr deutlich, dass da einfach so ein kleines Matchbox-Auto durch so eine Pappmaché-Kulisse durchgezogen wird. Das muss man dann einfach schlucken. Die einzige Sache, die wirklich krass nervt, sind die Schauspieler. Die sind wirklich unterirdisch. Aber das ist auch Standard für Fanfilme. Da können die dann nicht für, die bringen dann halt keine Top-Darsteller, sondern halt wirklich nur Leute, die, ja, in dem Fall, glaube ich, sind auch ein paar Deutsche dabei, weil das ist eine Produktion, die sich über viele Kontinente hingezogen hat und das funktioniert gar nicht, finde ich.
Ich fand, der Hauptdarsteller hatte so ein, zwei Momente und Augenblicke, wo ich so dachte, ah.
Aber er wird gedubbt.
Ich finde es ehrlicherweise nicht ganz so schlecht, wenn eine Fanfilm-Abgrenzung dann auch spürbar wird, ehrlicherweise. Ne? Ja. Und da sieht man aber auch, wie viel beim Spiel da normalerweise zusammenkommt, was es auch mit Kameraeinstellung, Ausleuchtung und Co. zu tun hat und wie viel Probenzeiten du dann auch dabei integrieren kannst. Und wenn du natürlich eine Schauspielführung anders am Set hast. Aber unterm Strich so hands down, das ist eine richtig starke Leistung für Leute, die große Lust auf dieses Genre haben, auf dieses Franchise und da was beizusteuern hatten. Ich wünsche denen sehr, dass George Miller sich das ansieht, weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass er das ehrlicherweise nicht tut. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh, da will ich auch mal reingucken, in Vorbereitung auf Furiosa, übrigens, weil David gerade meinte, Mad Max Fury Road hat er nochmal geschaut, könnt ihr auf Netflix sehen, müsst ihr nicht extra kaufen, wenn ihr das Abo habt. In Vorbereitung für Furiosa könnt ihr das auf YouTube in voller Länge machen. Und genau. Wir wünschen denen, der Film hat jetzt so um die 90.000 Klicks, dass der noch richtig weit nach vorne geht. Und ist natürlich krass, diese Filmliebe zu sehen, wo man sich ja auch einfach selbst ja eine Menge Geld reinstecken muss.
3,5 Jahre hat das wohl gedauert, den zu machen. 275 Leute haben daran gearbeitet. Also und dafür kriegst du dann ja nichts zurück. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Du kannst dann nur hoffen, dass vielleicht sich irgendwas dadurch ergibt.
Ja, was heißt nicht zurück? Ich meine, die Erinnerung selbst kann natürlich, oder diese ganze Erfahrung ist ja auch was man zurückbekommt, aber jetzt rein monetär. Ne? Aber andererseits, vielleicht finden die dann einen ganz anderen Weg ins Filmgeschäft und werden von größerer Stelle gesehen und gefragt, ob sie nicht was machen wollten. Ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen, weil das ist schon eine Bereicherung. Und diese Art Qualität Fanfilme hat man wirklich nicht oft.
Es gab es ja. Also das ist ja nicht völlig unüblich. Ich weiß, dass Sean Boo, der Darth Maul Apprentice gemacht hat, hinterher erzählt hat, der ist ja ein Deutscher, dass er durchaus irgendwie Angebote bekommen hatte aus Hollywood. Da ist wohl, glaube ich, nie was draus geworden, aber es gab wohl Gespräche. Und es gibt zumindest ein Beispiel, bei dem es sehr konkret ist, nämlich Dan Trachtenberg. Kennst du den?
Ja.
Das ist der Regisseur, der 10th Cloverfield Lane oder zuletzt Prey gemacht hat, diesen Predator-Film. Mhm. Und der ist 2011, also eigentlich hat er vorher schon Kurzfilme gedreht und hat dann sich an ein Fanprojekt gesetzt zu einem Computerspiel, nämlich Portal, und hat den Film Portal No Escape gemacht. Ist auch ein Fanfilm und der ist so gut angekommen und ist so viral gegangen, dass Hollywood auf ihn aufmerksam geworden ist. Und dann hat er tatsächlich, ich glaube, zuerst kleinere Jobs bekommen und dann recht schnell schon 10th Cloverfield Lane, wo man denkt so, oh krass, das ist ein interessanter Schritt. Also es gibt so ein paar Leute, die sich tatsächlich aus der zweiten, dritten Reihe genau durch sowas nach vorne gearbeitet haben. Und das finde ich sehr schön.
Wo wir gerade bei Fanfilmen waren, nehmen wir doch mal eine Nachricht, die jetzt ganz aktuell war in den letzten Tagen und wie ein Lauffeuer auch rumgegangen ist. Du hast sicherlich davon gehört und mitbekommen, dass neue Herr der Ringe-Filme kommen.
Ja, ja.
Wir haben ja War of Rohirrim als Animationsfilm dieses Jahr, aber David Zaslav, CEO von Warner, hat verkündet, es werden mindestens 2 weitere Herr der Ringe-Filme folgen. Und der erste soll schon 2026 kommen, von Andy Serkis und nicht Peter Jackson, erstmalig aus der Welt von Mittelerde inszeniert, der sich selbst als Gollum auch wieder vor der Kamera inszenieren wird in The Hunt for Gollum. Und das war auch mal ein Fanfilm von vor, lass mich nicht lügen, am 9. Mai 2009 hochgeladen. Also ziemlich genau vor 15 Jahren. Hat inzwischen 14 Millionen Aufrufe. Und da scheint es auch sehr spannend zu sein. Ich bin nämlich nicht ganz schlau draus geworden. Vielleicht weißt du ja mehr. In den Kommentaren liest man da überall, dass der Approach von Warner richtig gut sein soll und dass die Macher, die haben sich in den Kommentaren gemeldet, sehr dankbar sind und aufgeregt sind, was jetzt da kommen wird. Und das klingt so, als wären die irgendwie involviert in die Planung für den kommenden Film. Ich bin ein bisschen überfragt. Hast du da was mitbekommen?
Ich wollte dich gerade fragen, weil ich mittlerweile völlig den Überblick verloren habe, was denn jetzt eigentlich geplant ist, weil jetzt die Tage ja diese News kam, aber so wie ich das dann verstanden hatte, ging es sogar um mehrere Filme.
Ja, mindestens zwei.
War of the Rohirrim kommt ja dieses Jahr angeblich. Ich bin fast schon der Meinung, dass das nicht mehr kommen wird, weil wir immer noch kein Trailermaterial haben und der ja im Dezember starten soll und Dezemberstarts gerne mal verschoben werden. Dann ist ja gestern der Trailer aufgeschlagen für die zweite Season von Rings of Power. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
Doch, ich habe ihn auch besprochen. Es gab sogar eine ewige Kommunikation mit Amazon vorher, weil man Embargos unterzeichnen musste, um den vorab sehen zu dürfen.
Die machen da ein Gewese um eine Serie, die sie sich irgendwie selbst zertrampelt haben.
Was ja spannend ist, ist, dass Rings of Power, zweite Staffel, startet jetzt nach dem Ende von der zweiten Staffel von House of the Dragon.
Ja, ja.
Weil letztes Mal sind sie nicht nur ins Gehege gekommen und da war ganz klar, wer der Gewinner ist. Und was ich auch witzig fand, HBO hat dann gestern im Anschluss noch den neuen Trailer zu House of the Dragon hinterher gedroppt und sich das irgendwie auch nicht gefallen lassen. Spannend, was da so für ein Fantasy-Battle im Serienbereich gerade stattfindet.
Ja, ich fand den Trailer zur Serie leider, also man kann nur davon ausgehen, was da optisch passiert und so ein paar Clues, was die Handlung sein könnte. Ich bin leider nach der letzten Serie, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Na, es sieht sehr clean aus wieder. Also bis auf diese Entstehungssequenz von Barad-dûr hat es mich nicht gehuckt. Und auch das sieht ein bisschen clean aus.
Aber der Trailer zu House of the Dragon hat mich auch übelst angeödet. Aber da habe ich die Serie ja auch nicht zu Ende geguckt. Aber anyway, was ich sagen wollte, ich verweise gar nicht mehr, was da jetzt kommt. Hunt for Gollum war ein Name, der jetzt klar kommuniziert wurde. Und dann hieß es aber, es sollen noch andere kommen. Und das habe ich irgendwie durcheinander gebracht. Der Hunt for Gollum, um das aber zu konkretisieren, hat dann aber, also die Geschichte, die in dem Original-Fanfilm erzählt wird, hat dann auch was damit zu tun? Oder was soll das sein?
Ja, da steige ich eben nicht hinter. Deswegen habe ich dich gefragt, weißt du da mehr? Die Kommentare lesen sich so wie, hey, cool, dass Warner das jetzt macht, weil der Kurzfilm heißt ja genau auch so, von vor 15 Jahren. Und es wirkt so, als hätte man sich zusammengesetzt und irgendwie gefragt, ob man die Idee aufgreifen kann. Offiziell habe ich dazu jetzt aber noch nichts weiter gefunden. Nur so diese Reaktion der Leute, die quasi selbst schreiben, die Macher, hey, wir sind aufgeregt und sind gespannt, was da kommt, aber ohne irgendwie einen richtigen Verweis zu haben. Kann auch sein, dass jetzt, während wir das hier aufnehmen, schon mehr an Infos raus ist, aber bis jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Also der Original-Fanfilm spielt ja während Die Gefährten. im Grunde so kurz bevor Frodo losgeht, sagt Gandalf, ey, da gibt es diese Kreatur, die weiß mehr über den Ring, lass den mal finden. Und da macht sich dann unter anderem Aragorn zusammen mit Gandalf auf die Suche nach Gollum. Und das ist dann diese Geschichte, der geht auch so ungefähr 40 Minuten. Kann sein, dass sie das erzählen wollen, aber weiß ich nicht. Also wenn es wirklich so wäre, dann wäre das ja auch wieder so, ne? Es gibt ja nicht wenige Prequel-Filme, die oder auch so Serien, die dann sowas machen wie, hey, es gab doch diesen einen Charakter, der mal kurz um die Ecke gelaufen ist in dem Film. Und jetzt gibt es einen Film, der die Geschichte erzählt, was passiert ist, während er um die Ecke gelaufen ist. Und also willst du wissen, was Gollum widerfährt, während die Gefährten passiert? Die Gefährten wird ja darauf hingewiesen, dass er unter anderem gefoltert wird und hast du nicht gesehen.
Genau, du weißt ja am Anfang, dass er gefoltert wird in Mordor und dann schreit er ja quasi Auenland und Beutlin. Also wüssten wir damit ja schon, wenn das Szenario so wäre, wie du sagst, wie der Film ausgeht, nämlich, dass sie ihn nicht rechtzeitig kriegen. Ich fand, was ich ja sehr spannend finde, erst im dritten Teil sieht man ja, dass er mal Smeagol war und diesen Verfall, das wäre vielleicht nicht uninteressant. Ja, aber das wäre dann irgendwie nicht The Hunt for Gollum, weil da ist er noch Smeagol und das dauert ja, ich glaube, der wird ja 500 Jahre alt. Es dauert ja wirklich eine ganze Zeit, ehe er zu dieser Kreatur wird, die sich selbst auch Gollum nennt. Ich weiß es nicht, man weiß auch noch nicht mehr, aber 2026 ist natürlich auch eine knackige Ansage. Das heißt, mit der ganzen Post-Production und Co. müssen die ja eigentlich so in einem halben Jahr spätestens anfangen zu drehen. Ja, ja. Würde ich vermuten, ne? Sonst wird es ein bisschen dünn.
Ich würde mal nochmal zurückkommen zu Fanfilmen allgemein, ja. Weil dieses Phänomen der Fanfilme, wie gesagt, begann schon in den 20er Jahren, wobei da war der allererste. Früher war das ja noch sehr limitiert auch durch die vorhandene Technologie. Ja, also Kameras oder generell so ein Equipment ist nicht finanzierbar gewesen für den Durchschnittsmenschen. Das begann dann erst so in den 70ern, 80ern. Es gibt ja diese legendären Geschichten von all diesen Regisseuren wie Steven Spielberg oder auch Peter Jackson, die irgendwann mal von der Familie eine Super-8-Kamera geschenkt bekommen haben und da dann mit ihrer ersten Filme gedreht haben. The Fabelmans zum Beispiel, der Steven Spielberg-Film, dreht sich ja quasi genau um diese Geschichte. Es gibt so einen ersten Film, der ja so ein bisschen als so eines der großen Highlights gilt. Das war 1982, hatten sich so ein paar Jungs hingesetzt, also wirklich Teenager, haben sich hingestellt und haben sich gesagt, sie wollen den allerersten Indiana Jones Film nachdrehen und zwar Shot für Shot. Es gab später mal diesen Begriff Sweden, also etwas zu Schweden, wurde, glaube ich, durch den Film Be Kind Rewind mit, ich glaube, Jack Black hat da unter anderem mitgespielt, wurde das bekannt. Da hat er eine Videothek und sie löschen irgendwie die ganzen Bänder durch einen Unfall und dann drehen sie die Filme einfach in super billig nach. Und da hat sich dieser Begriff Schweden irgendwie, also etwas sehr billig nachfilmen, durchgesetzt. Und das haben diese Jungs im Grunde gemacht. All die Szenen, die sie im Film haben, haben sie super billig nachgedreht. Der Film heißt Raiders of the Lost Ark, The Adaption. Und ist auch dadurch bekannt geworden, weil der dann tatsächlich bei so ein paar größeren Festivals aufgeschlagen ist. Diese Jungs haben den 7 Jahre lang gedreht. Man sieht die auch so immer älter werden in dem Film. Und die haben sich dann auch nicht nehmen lassen, also wirklich Schussgefechte und wenn das Feuer ausbricht, wo sie da oben in dieser Berghütte sind und ganz vieles haben sie versucht umzusetzen und es gibt auf YouTube zum Beispiel so Shot-für-Shot-Compilations, die das miteinander vergleichen. Es ist super sweet und unter anderem wurde das Material tatsächlich Steven Spielberg irgendwann zugespielt, der den Jungs dann irgendwann Jahre später einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, so ist voll inspirierend, was ihr da gemacht habt. Und es gibt mittlerweile auch eine Dokumentation namens Raiders, The Story of the Greatest Fan Film Ever Made, der 2015 rausgekommen ist, der das Ganze nochmal aufgreift und diese drei Jugendfreunde dann auch vor die Kamera zerrt, um Interviews einzuholen. Das ist so ein Beispiel für, wo ein Fanfilm ja so richtig Popularität auch erreicht hat. Aber insgesamt war das eigentlich etwas, was eher problematisch gewesen ist, weil es ist eigentlich natürlich illegal. Das sind ja eigentlich Figuren, die man nicht benutzen darf, Namen oftmals, die rechtlich geschützt sind. Und deswegen sind früher zumindest sehr, sehr viele Firmen dagegen vorgegangen. Also vor allen Dingen Warner Brothers, auch Paramount Pictures. Es gab eine ganze Reihe von Star Trek-Fanfilmen, die produziert wurden. da sind die wirklich immer hart reingegangen. Toho zum Beispiel untersagt bis heute, dass irgendwas mit ihrer Marke Godzilla gemacht wird. Das hat sich dann aber mehr und mehr aufgeweicht tatsächlich. Also es kam dann irgendwann der Punkt und witzigerweise war ausgerechnet Lucasfilm, beziehungsweise, nee, damals waren sie ja noch nicht Disney, aber Lucasfilm, die haben dann irgendwann gemerkt, das hilft ja auch diesem Fandom zu wachsen und auch unserer Marke zu wachsen. Und im Jahr 2000 haben die dann also ein Programm gestartet. Die haben die Lucasfilm Official Star Wars Fanfilm Awards abgehalten. Am Anfang durften da nur Mockumentaries und Documentaries und Parodien wurden zugelassen. Und dann 2007 durften aber auch Fanfictions eingereicht werden. Und das haben dann so ein paar andere Firmen, ne? Paramount hat dann auch das später aufgeweicht. Es gibt andere Fälle, wo die rechte Frage sowieso so ein bisschen anders ist. Also was zum Beispiel sehr, sehr gerne gemacht wird, ist von britischen Fans, die lieben ja Doctor Who. Und Doctor Who gibt es ganz, ganz viele Fanfilme auch deshalb, weil der Sender, ich glaube BBC macht das, die haben dann so ein Special Agreement mit ihren Autoren, so dass die Figuren und Monster zum Teil, dass die Rechte den Autoren gehören, wie zum Beispiel die Daleks. Das sind ja diese Exterminate All Humans Roboter, die da rumfahren.
Ich habe nie was von Doctor Who gesehen.
Ich nur als Kind.
Noch nie.
Interessiert mich auch wirklich gar nicht. Ist auch für mich immer abgespeichert gewesen unter allerbilligster Blödsinn. Aber es hat sich irgendwie so eine Kult-Fanbase entwickelt. Und heute ist die Serie ja tatsächlich qualitativ auch hochwertig. Aber das sind so ganz billige Roboter gewesen und die gehören zum Beispiel dem Autoren, der diese Daleks erfunden hat. Und diese Autoren haben dann häufig die Rechte vergeben, auch an Fanfilme. Deswegen gibt es ganz viele Fanfilme, wo dann zwar nicht Dr. Who rumspringt, aber wo eine Person sich mit den Kreaturen auseinandersetzt. Und so konnten viele Fans das immer mehr auch dann nutzen. Auch DC hat dann irgendwann, die sind ja in den 90ern extrem dagegen vorgegangen, gegen Fanfilme, und haben dann irgendwann gesagt, man merkt, immer mehr Leute lassen das zu, dann lass uns das doch auch mal machen. Und deswegen gibt es immer mehr Fanfilme, auch pro Jahr immer wieder ganz viele Sachen, die wir gar nicht mitbekommen, muss man klar sagen. Also auch, ich habe gesehen, 2023 sind auch wieder so ein paar Dinge erschienen, nie von gehört, aber alle echt auch stark, gerade durch die Technologie. Und ich nehme mal auch AI, also künstliche Intelligenz, wird in der Zukunft sicherlich auch für große Probleme sorgen, weil da ja viel dann gemacht werden kann. Die Studios sagen in der Regel, wichtig ist uns nur, dass ihr kein Geld damit verdient. Ja, und das bedeutet halt, dass es gar nicht kommerziell sein darf. Das beinhaltet auch, und das gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme, diese Fanfilmproduktionen sammeln häufig über Kickstarter oder irgendwelche anderen Crowdfunding-Kampagnen ihr Geld. Und da schreiten die auch ein. Und in der Regel müssen die dann diese Crowdfunding-Kampagnen beenden, behalten das Recht. Es gab so einige Fälle, zum Beispiel bei Godzilla. Godzilla Heritage sollte 2014 rauskommen. Und Toho wollte erst reingrätschen, hat dann aber gesagt, ey, wenn ihr die Crowdfunding-Kampagne beendet und versprecht, dass ihr nie wieder eine Crowdfunding-Kampagne macht, also nie wieder versucht, Geld damit zu verdienen. Was ein bisschen seltsam ist, weil letzten Endes wird das Crowdfunding-Geld ja direkt in die Produktion gesteckt. Aber da wollen sie, glaube ich, einfach nur, ne, einfach mal mit dem Daumen nach unten drücken und sagen so, nee, sobald Geld involviert ist, sind wir raus. Aber ja, deswegen sind viele dieser Produktionen eben selbst finanziert, was jetzt zum Beispiel auch, wenn man Hope and Glory anguckt, ein wahnsinniges Achievement, ehrlich gesagt, ist. Kennst du denn einen Fanfilm, den du im Gedächtnis hast, den du mal irgendwann gesehen hast, der dich beeindruckt hat oder der hängen geblieben ist?
Ich hänge eher immer an diesen Geschichten, wo quasi Leute einen Kurzfilm machen, die dann zu großen Filmen werden. Aber, also, nee, dieser Darth Maul-Ding, ich wäre nicht der Star Wars-Mensch. Da weiß ich, der hat sehr für Furore gesorgt, aber jetzt fällt mir spontan keiner ein. Sagst du mir jetzt den einen, den alle kennen?
Nö, aber ich habe ein paar dabei, die ich sehr interessant fand. Da ist zum Beispiel The Punisher Dirty Laundry, heißt der.
Ist ein Punisher-Fanfilm?
Genau, ist ein Punisher-Kurzfilm, und das Interessante darin ist, dass der ist mit Thomas Jane. Den hat er gedreht, nachdem er, Thomas Jane ist ja der Darsteller des ersten Punisher-Films gewesen, wobei das jetzt auch gelogen ist, weil es gab schon mal eine Punisher-Verfilmung mit Dolph Lundgren, die meiner Ansicht aber nicht viel mit dem Punisher zu tun hatte. Mit Thomas Jane kam ja dann so die erste Marvel-Verfilmung davon, die allgemeinhin als scheiße gilt. John Travolta spielt seinen Gegenspieler, und die war ein bisschen zu bunt. Die haben sich ein bisschen zu sehr an Spider-Man orientiert.
Aber ist das dann nicht nur bedingt ein Fanfilm, wenn der tatsächliche Darsteller des großen, in Anführungszeichen, großen Studiofilms dann nochmal selbst Indie-Version rockt quasi?
Da wandelt das dann so auf so einer Grenze zwischen, ist es das noch, ist es das nicht? Ron Perlman spielt tatsächlich auch mit. Aber man merkt schon, das ist halt wirklich in so einer Nebenstraße gedreht. Es spielt in so einer Wäscherei und der Punisher geht dann übelst brutal zu Werke. Ich finde, die Stimmung ist ein bisschen besser, aber ist jetzt auch nicht, kommt nicht mal in die Nähe der späteren Punisher-Serie, die das meiner Ansicht nach mit am besten eingefangen hat. Adi Shankar, das ist so ein indischer Filmemacher, der den gemacht hat oder produziert hat, der hat dann auch zum Beispiel einen Power Rangers-Film gemacht. Power Rangers Unauthorized hieß der. Und der zum Beispiel ist zwar auf YouTube zu finden, wurde aber damals bei seiner Erstveröffentlichung von Saban, das ist ja die Firma, die Power Rangers besitzt, Copyright claimed überall, weswegen das Ding überall nur als Bootleg zu haben ist. Eine Sache, die ich sehr spannend fand, war Star Wars SC 38 Reimagined. Dieses SC38 steht für Scene 38, also die 38. Szene. Ich habe nicht so richtig verstanden, ob es die 38. Szene sein soll im Original Star Wars. Kann ich mir gut vorstellen. Denn was die da machen, ist nicht unspannend. Man sieht quasi die Szene, wo im allerersten Star Wars Film Obi-Wan Kenobi auf dem Todesstern dann auf Darth Vader trifft. Und das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache gewesen bei den Fans. In der Prequel-Trilogie machen die mit ihren Lichtschwertern ja Flip-Flops und da wird ja gekämpft, da bleibt kein Auge trocken. Und im Originalfilm ist es ja so sehr statisch, kaum Bewegung. Und das haben die hier quasi gefixt. Die haben einen Fanfilm gemacht, wo sie diese Originalszenen zusammengespliced haben mit neuem Material. Da haben sie dann jemanden in ein Darth Vader-Kostüm gesteckt und jemanden in ein Obi-Wan Kenobi, haben das Gesicht von Alec Guinness auch genommen und auf den neuen Darsteller so rauf gefotoshoppt. Man sieht es zwar deutlich, aber dann beginnt halt der Lichtschwertkampf und der ist so geil gefilmt. Der erinnert eben an das, was Darth Maul Apprentice auch macht. Und das fand ich sehr nett, wie Fans quasi dieses Logikloch im Nachhinein stopfen. Gibt's auch auf YouTube. 2019 erschien Star Wars Scene 38 Reimagined, heißt der. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es gibt einen Uncharted-Fanfilm. Der kam vor dem Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg raus. Und was an dem tatsächlich ganz interessant ist, ist, dass der deutlich bessere Darsteller gewählt wurde. Da ist nämlich Nathan Fillion spielt da den Nathan Drake und Stephen Lang spielt Sully. Und Nathan Fillion passt wie Arsch auf Eimer. Das war ja damals auch, als Tom Holland angekündigt wurde, haben tatsächlich gab es auch so eine Unterschriftenaktion, wo die Leute gesagt haben, boah nee, bitte nehmt Nathan Fillion. Ist er dann ja nicht geworden. Aber guckt euch mal den Uncharted-Fanfilm an. Einfach danach suchen, da merkt ihr dann schon, das ist echt deutlich besser. Aber insgesamt, um nochmal einen Überblick zu geben, es gibt wirklich zu allem etwas. Es gibt zu Masters of the Universe, zu Harry Potter, zu Star Trek.
Es gibt Alien-Fanfilme, noch gar nicht so lange, hier vor 2 Monaten erst veröffentlicht, 5 Millionen Aufrufe. Einer fiel mir noch ein, den hatte ich die Tage, ich weiß nicht, von Gina oder von wem, hattest du The Spider davon mitbekommen?
Der Spider.
Quasi, ist quasi eine, so eine Horror-Spider-Man-Fanfilm, so heißt er auch. Auch 4,5 Millionen Aufrufe von vor 3,5 Wochen. Und ich glaube, es geht darum, wenn Peter Parker, wie er gebissen wird und wie das aber richtig als eine Horrorversion, wo er auch seinen Zahn verliert und ich glaube sogar dazu neigt, seine Tante und Onkel eventuell anzugreifen.
Also so Body-Horror-mäßig.
Ja, geht nur 10 Minuten und die Leute lieben den, The Spider. Auf YouTube könnt ihr euch das alles, glaube ich, ansehen, was wir an Kurzfilmen gesagt haben. Der ist relativ neu. The Spider, 3 Wochen und fast 5 Millionen Aufrufe. Ist nicht uninteressant. Ich glaube, David könnte jetzt gehuckt sein und sich den noch angucken nach der Podcast-Folge.
Spider, ich suche den gerade schon. Ja, gut, das ist unsere kleine Abhandlung dazu. Ihr könnt uns ja gerne mal auf Spotify in die Kommentare schreiben, ob ihr noch einen Fanfilm kennt, der unbedingt gesehen werden muss. Dann schaut sich Robert die nächste Woche alle an.
Auf und jeden Fall.
Stellt die dann vor.
Ich werde mir The Spider auf die Liste schreiben. Die 10 Minuten, die kralle ich mir. Was ich ganz interessant fand, ist Joseph Kosinski, der ja seinen Milliarden-Erfolgsfilm mit Top Gun Maverick und das Kino gerettet hat mit Tom Cruise, wie nicht wenige ja sagen in der Pandemie. Hast du mitbekommen, wie teuer sein neuer Film gerade aktuell geworden ist nach und nach?
Ja, der soll ja angeblich Apex heißen, glaube ich. War mal so ein Titel, der durch die Botanik geschwirrt ist. Ein Formel-1-Film mit Brad Pitt, $300 Millionen oder sogar mehr.
Ja, so an die 300 plus und Apple hängt wieder drin, die ja oft das Portemonnaie locker sitzen haben, aber haben jetzt auch gerade ein bisschen Probleme, Leute für die Kinoauswertung zu finden. Also sie reden doch mit Warner und mit Sony. Ich finde es ja super, muss man sagen, dass Apple seine Filme ordentlich ins Kino bringt, bevor sie auf der Plattform landen. Und das Ding scheint richtig, also mit 300 Millionen bist du einer der teuersten Filme überhaupt.
Yeah.
Und das sind nicht bloß Nachdrehs oder irgendwelche Probleme mit Kalender- und Terminverschiebung, sondern auch, das finde ich ganz krass, die drehen während echter Formel-1 Grand Prix. Also eine Menge an Sequenzen aus dem Film. Und das wiederum lässt schon darauf schließen, dass das extrem kostspielig ist. Ich finde auch die Bilder mit Brad Pitt im Rennsuit sehen eigentlich ganz cool aus. Und er wird die wahrscheinlich so den Mentoren geben, der selbst Rennfahrer war und einen schweren Unfall überlebt hat. So, sehr viel mehr weiß man noch nicht. Aber wenn wir überlegen, dass Joseph Kosinski für Top Gun Maverick ja hat extra Kameras erfinden lassen, die er ins Cockpit bauen konnte, um die beste Qualität bei diesen echten Flügen zu haben, bin ich gespannt, was er da alles an so ein Formel-1-Chassis ranbaut. Und das könnte richtig rasant werden auf der Kinoleinwand.
Ja, wobei ich bin ja immer in so einem Box-Office-Forum unterwegs und da haben die Leute meiner Ansicht nach einen sehr guten Punkt gemacht. Da haben sie nämlich mal gesagt, so, was das tatsächlich dann einspielen könnte. Denn was glaubst du, ist so der erfolgreichste Rennfilm der letzten Jahre gewesen? Ich sag's dir.
Ich würde Le Mans sagen.
Es ist Le Mans 66, Ferrari. Ja. Also Ford versus Ferrari ist mit $225 Millionen einer der erfolgreichsten Rennfilme. Ich glaube sogar der erfolgreichste Rennfilm. Gran Turismo hat letztes Jahr $122 Millionen eingespielt. Ja, also du siehst schon, es gibt natürlich auch einen Deckel quasi für diese Art von Genre, wenn man es überhaupt als Genre bezeichnen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen.
Fast and Furious über 1 Milliarde.
Ja, aber das ist ja was anderes, ne?
Ich verstehe, was du meinst.
In dem Fall ein Formel-1-Film, ich.
Aber da kommen wir ja zu dem alten Punkt. Apple ist kein Filmstudio, was Geld mit dem Studio in erster Linie verdienen muss. Klar, die wollen kein Millionengrab, aber das zahlt in deren Image ein und Reputation, Oscar-Nominierung. Also für die ist diese Finanzierung hinein in Qualität. Wenn du weißt, ist es auf Apple TV Plus, sieht es gut aus und hat auch meist einen gewissen Anspruch, den es mit sich bringt. Und du selbst hast ja in der Folge gesagt, dass die eins nach dem anderen immer wieder auch abliefern und richtig gute Sachen auf Apple TV Plus haben.
Ja, ja.
Und das verkaufen die für 9,99 im Monat oder als Bundle in Apple One über eine lange Zeit und kreieren ja deutlich weniger Content, aber können halt immer auch zurückschauen mit Killers of the Flower Moon oder auch Napoleon, eben diese großen Regisseure zu haben. Und auch der nächste Scorsese-Film könnte wieder bei Apple landen oder wird sogar bei Apple landen. Ich glaube, bei denen ist das nicht die Frage. Wenn eine Apple-Aktie um 1% fällt, nur mal zum Vergleich, David, dann verlieren die $30 Milliarden an Wert. Was sind dann 300 Millionen? Das 300 Millionen sind 1% von 1% des Aktienwertes. Nur um das mal in Relation zu rücken. Ja, das ist einfach krass.
Ja, aber und irgendwann sitzt auch da mal jemand da und guckt auf die Bilanzen. Ne? Also weil du kannst natürlich Geld rauswerfen bis zum Get-No, aber diese Plattform ist nicht mal in der Nähe. Nicht mal
aber
in der
ist
Nähe
denn nicht für uns
von
cool?
Netflix und Disney Plus. Und wenn es rein nur um Prestige geht, also das kannst du auch günstiger als $300 Millionen haben. Ne? Also ich verstehe den Punkt und ich bin ja sogar eher auf der Seite derjenigen und auch auf deiner dann in dem Fall, wenn man sagt, es ist ja toll, wenn da jemand sagt so, ey, $300 Millionen, gehen wir halt einfach mal aus, wenn da hinterher was Gutes bei rauskommt. Aber ich würde eher sagen, ey, kocht man vielleicht mit kleineren Brötchen, weil für einen Formel-1-Film sind $300 Millionen einfach nur abstrus. Weil letzten Endes, wenn das dann tatsächlich eben ein Misserfolg wird und auch auf der Plattform nicht so gut funktioniert, spätestens dann wird die Risikominimierung nämlich wieder beginnen. Und das müsste sie nicht, wenn man vielleicht von vornherein eher mit Mittelbudget arbeitet.
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich denke, jeder Streamer hat seine ganz eigene Strategie. Netflix zum Beispiel schießt mit der Schrotflinte auf alles und du kannst alle 2 Tage eine neue Rom-Com sehen, gefühlt, und Reality-TV. Amazon nimmt sich dem auch mehr an, aber fängt super früh an, erfolgreiche Bücher zu optionieren. Hier diese Drachenbücher, die jetzt gerade so mega steil gegangen sind, haben sie auch gleich wieder die Rechte gekauft, um eine Serie draus zu machen. Dann hast du natürlich die normalen Streamer wie Peacock, wie Disney Plus, wie Paramount Plus, die ihre eigenen Produkte dann weiter in der Verwertungskette haben auf den Plattformen. Und dann hast du was wie Apple. Die bringen jedes Jahr nur eine Handvoll Updates ihrer Produkte raus. Und was hast du? Du hast Kopfhörer, ein iPad, ein iPhone und ein Mac. und vielleicht noch ein paar Lautsprecher und Bildschirme und nicht sehr viel mehr. Und darauf basierend so eine schlanke, klare Produktlinie, die verfolgen sie eigentlich auch auf ihrer Plattform, auch immer mit dieser Auswertung wöchentlich. Und dann greifen die sich, weil von Mittel viel Geld hätten die wahrscheinlich viel zu viel Content. Ich glaube, das ist schlichtweg nicht deren Strategie. Die wollen die besten Regisseure oder die beste Action, die du haben kannst und eben nicht einen Greyman oder Extraction 2, sondern sie wollen Top-Notch-Level und dafür sind sie zumindest jetzt bereit zu sagen, damit müssen wir auch kein Geld verdienen. Wenn man die beste Qualität will, muss man Apple TV Plus haben. Ich glaube, das ist das, was sie verfolgen. Und das rechnet sich on the long run über die Abos und was du dann noch alles ohnehin, weil dann wechselst du vielleicht auch zu Apple Music und so weiter und so fort, wenn du schon mal da bist. Und das geht, glaube ich, auch auf, weil ich hatte mal ein Video gemacht über die Streaming-Qualität. Es gibt ja auch keinen besseren Anbieter als Apple, was die Streaming-Qualität angeht. Sowohl bei Musik als auch auf der Streaming-Plattform selbst. Und insofern, ich denke nicht, dass sich das für sie rechnen muss und auch nicht so schnell wird in den nächsten Jahren.
Ja, gucken wir
und
mal.
Wir sind dafür Gewinner. Wir sind der Gewinner dessen letztendlich.
Ey, letzten Endes, wenn der Film gut wird, ist es super. Wenn er nicht gut wird, haben wir wieder einen neuen Verriss. Von daher, warum nicht?
Ja, aber ganz ehrlich, mein Argyle war dann nix. Aber trotzdem haben die sich in ihrem, dass es nicht so gut funktioniert hat, in ihrer Ästhetik und in ihren Ideen und Cast ja eine ganze Menge zusammengeholt. Und die beiden anderen Filme, Napoleon, wir werden wahrscheinlich nie den Director's Cut sehen anscheinend. Der steht doch nicht auf der Veröffentlichungsliste, was schade ist. Das ist wahrscheinlich der bessere Film. Wir haben Tears of the Flower Moon, war einfach ein Ding. Ja, also vor kurzem ging die Nachricht rum, dass Apple nicht plant, den Director's Cut von Napoleon zu veröffentlichen. Also was dann auch immer dahinter stehen wird, werden wir sehen. Aber das ist es. Und ich denke mal, diese ganz, ganz teuren Filme, die Hollywood-Studios werden alle ein bisschen kleiner kochen. Marvel hat ja auch gesagt, dass sie deutlich weniger jetzt an Serien und Filmen produzieren, wenn 2 bis 3 Filme pro Jahr, zukünftig 1 bis 2 Serien pro Jahr, um da vielleicht mal wieder in die alte Spur zu kommen und wieder auf Klasse statt Masse zu setzen.
Ja. Na ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ihr erfahrt nächste Woche bei uns viele Dinge. Ihr erfahrt zum Beispiel, was hat Robert die letzte Woche so gemacht? Ihr erfahrt, welche Fanfilme hat er alle gesehen. Ihr erfahrt, wie ist Mad Max Furiosa, ein Film, der gerade schon ziemlich gute Kritiken bekommt, weil der jetzt ja schon, ich glaube, Weltpremiere hatte und alle möglichen Screenings passiert sind.
Wir werden bestimmt ein bisschen über Sachen reden, die in Cannes passiert sind, weil Cannes begann vorgestern.
Stimmt, genau. Du wolltest kurz nochmal zusammenfassen.
Genau. Ein kleiner Überblick zum Test halt mal, was wir hatten. Also Love Lies Bleeding, den Kristen Stewart-Film, müsst ihr 2 Monate warten. 18. Juli. Falls ihr jetzt, obwohl David ihn nicht sehen wollte und ich ihn auch nur mittelmäßig fand, If sehen wollt, der startet ab dieser Woche im Kino, könnt ihr euch anschauen mit Ryan Reynolds und Co. Relativ groß. Dark Matter auf besagtem Apple TV Plus. Spannende Serie, sagt David. Ja, so sehr, dass er sich noch alles vor euch besorgt, heimlich über Apple, um schnell sehen zu können. Jeden Mittwoch eine neue Folge und da ist am 26. Juni, hatte ich glaube ich gesagt, die 9. Folge raus und die besprochenen Fanfilme, wie zum Beispiel The Spider, Hope and Glory, The Hunt for Gollum oder auch diverse Star Wars Fanfilme, könnt ihr alle auf YouTube direkt anschauen.
Ja, dann, jetzt seid ihr wieder schlauer.
Seid ihr wieder schlauer. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Das wird spitzenklasse. Danke, dass ihr uns wie immer treu seid. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.